von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Tatsächlich ist das Buch vielleicht nicht mein Medium, weil ich dem eigenen Rhythmus unterworfen bin. Ich kann ein Buch langsam lesen, ich kann ein Buch schnell lesen. Also ich jetzt nicht, aber ich könnte rein theoretisch. Ich kann ein Buch unterbrechen, ja. Ich kann ein Buch am Stück lesen. Ja. Wo ich das nicht kann oder viel eingeschränkter, geht auch gerade, wenn wir an heutige Formen denken, Streaming und Co., sind natürlich visuelle Medien. Und ich bin ja ein großer Kinofreund, auch wenn ich, seitdem das Kind da ist, viel weniger ins Kino gehe.
Ja.
Tatsächlich habe ich immer noch einen Blick, wie mir scheint, für interessante Filme. Ich hatte zum Beispiel den schon monatelang keinen Film gesehen und dann sehe ich so Everything, du weißt schon welchen Titel, irgendwie All at Once.
Ja,
alles überall, immer, alles zugleich. Genau.
Ja.
Und den hatte ich, da hatte ich den Text gelesen und dachte, cool, den muss ich sehen. Hab Mimi angerufen und bin, glaube ich, innerhalb von 2-3 Tagen mit ihr ins Kino und wir waren erschlagen. Das war ein total geiler Film. Und später kriege ich dann mit, das ist dann auch noch so ein Oscar-Hype-Film. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ich dachte, das war totales Off-Ding. Völlig so Autorenkino-Gaga. Das war, der war total abgedreht und hat mich begeistert und hat mit den Ebenen gespielt und so. Oder wie wir jetzt Dune 2 gesehen haben. Das ist
ein unvergessliches Erlebnis.
Schon Dune 1 war super, aber Dune 2, also Dune 2, ich finde 1 und 2 ist so doof, weil das ist ein Gesamtwerk. Passt nur nicht in einen Film.
Das ist ein Film.
Ja.
Ja, es ist ein Film. Also
es ist ja auch ein Buch.
Richtig, oder mehrere, aber zumindest ist ein, aber es ist ein großer Gedanke, der dafür, das ist ein sehr schönes Beispiel für große Gedanken. Da wird ein großer Gedanke ausgearbeitet. Da wird nicht eine kleine Episode gezeigt und dann noch eine kleine Episode. Ich habe jetzt gerade auch ein großer Fehler, große Zeitverschwendung, Avatar, der zweite Teil gesehen.
Oh nein,
das sind nur,
schon der erste Teil war doch plump.
Ja, schon der erste Teil, den habe ich nicht so richtig gesehen, weil ich nicht hingucken konnte, weil das ja 3D war.
Stimmt, und der lief nur in 3D, ne?
Ja. Der lief ausschließlich in 3D, ja. Und das ist wirklich eine Abfolge von kleinen Ereignissen, die nicht mal sonderlich zusammenhängen und wo auch nicht versucht wird, irgendwas zu erzählen. Und dann über allem diese ganze blöde Disney-Erzählung kann man das ja gar nicht mehr nennen. Diese moderne Ideologie der Familie als ideales Lebensumfeld. Ne?
Die ist gar nicht modern. Obwohl doch, die ist modern. Die ist so pseudo.
Momentan ist sie modern, ja.
Nee, aber das ist wie, es gab einen Film mit einem komischen Titel. Der Film soll ganz schlecht gewesen sein, aber der Titel trifft es eigentlich sehr gut. Wann wird es endlich so, wie es niemals war? Ich glaube, so hieß der.
Das ist sehr schön gesagt, ja.
Und daraus einen Film zu machen, ist vielleicht hätte das gelingen können, das soll nicht gelungen sein, ich bin da nicht reingegangen, aber ich fand den Titel so gut, weil es Avatar eigentlich widerspiegelt, überhaupt diese ganzen Retro-Impulse von Familie, ja, wie war denn Familie vor 100 Jahren? Das wäre ja nicht super. Oder alles, was auch die AfD so gerne, nicht alles, aber vieles, was die AfD von sich gibt, ein Rückbezug in eine idealisierte Vergangenheit, die so nie da war. Aber alle denken immer, das war so. Ja. Dieses früher war alles besser. Voll gelogen. Die Leute lügen ja nicht. Die AfDler vielleicht, aber die Leute denken ja, früher war alles besser, weil sie heutzutage überfordert sind oder nicht mehr mitkommen und früher die Welt einfacher schien, aber dabei haben sie einfach nicht so tief in die Welt reingeguckt. Das ist so eine traurige Haltung von den Menschen und gleichzeitig ein demagogischer Ansatz. Ein demagogischer Ansatz, zum Beispiel der AfD, die genau diese Gefühle bedient, die auf etwas abzielen, was es nie gab. Und so ist auch dieses Familiengedudel. Oder in den USA, wir müssen alle eine Waffe tragen, weil wir dann nämlich beschützt sind und nicht einfach mal gucken, wie sind denn die Statistiken, dass dadurch, dass wir Waffen tragen, sind wir 10-mal so tot wie alle anderen. 10-mal so tot ist ein bescheuerter Begriff.
Ja.
Wie in allen anderen Ländern.
Ja, da mag der Zug jetzt abgefahren sein. Douglas Adams hat da was sehr Schlaues zu gesagt. Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen, aber sinngemäß war es so, alles, was es gibt, also er bezog das auf technische Entwicklung. Ne? Mhm. Alles, was es gibt, wenn wir geboren werden oder wenn wir so 10, 14 Jahre alt sind, das ist für uns der Normalzustand der Welt und so war die Welt schon immer. Alles, ja. was erfunden wird, bis wir so ungefähr 30, Mitte 30 sind, sind spannende Neuerungen, die uns wirklich weiterbringen werden und die Zukunft prägen werden. Und alles, was hinzukommt an technischen Neuerungen und Innovationen ab unserem 35., 40. Lebensjahr, ist Teufelswerk, das in die falsche Richtung geht und das wird sich niemals durchsetzen und früher war alles besser.
Ja.
Na, und das macht jede Generation. So.
Da bin ich ja schon mal begeistert, dass ich Bock habe auf KI. Dass ich Spaß habe. Trotzdem natürlich mit einer gewissen Skepsis, aber es ist zum Glück kein Teufelswerk.
Ja, also du bist da offener.
Weiß ich nicht. Vielleicht gebe ich mich nur so. Ich mache nicht so viel damit, aber hin und wieder spiele ich damit rum und habe meinen Spaß, wenn sie scheitert. Das ist dann auch, hey, 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 du bist doof, du KI. Ja, und das ist leicht so ganz kurz vor Teufelswerk. Und bin dann aber auch begeistert, wenn da Sachen rauskommen, wo ich denke, ja, das ist mal eine coole Idee. Und natürlich, also das Blöde ist, die Medien beschreiben die KI von vornherein, wenn sie sowas sagen wie, hat die schon die Begrifflichkeit KI versteht. Nee, KI versteht nicht. Mhm. Verstehen hat mit Erkenntnis zu tun. Das geht gar nicht mit KI. KI sind mathematische Modelle aufgrund von einem unglaublichen Satz an, keine Ahnung, Tokens, Language, Model, Gedöns, Einheiten, wie auch immer. Ich kenne die Begriffe nicht, es ist mir auch egal. Da werden einfach Wahrscheinlichkeiten und Zusammenhänge aufgezogen nach dem Konzept neuronaler Netze. Und wenn du die Dinger nur riesengroß spannst, dann sind die toll. Und das zeigt uns aber auch, dass unser Glaube, der ja immer mal wieder da ist, ans mechanistische Weltbild unserer selbst, führt zu nichts. Denn was ist zum Henker Bewusstsein? Und dann kommt da wieder die Religion, aber ich wollte gar keinen Bogen spannen.
Die Religionen haben darauf immer sofort eine Antwort. Meistens endet die auch im Nichts, ne? Aber
das aber es klingt erstmal super. Da. Das Problem ist, Bewusstsein kann ich nur von, und da sind wir im Solipsismus, da sind wir bei Descartes, Bewusstsein kann ich nur von mir selber wissen. Zum Glück sagen die anderen auch, dass sie Bewusstsein hätten, deswegen ist es wahrscheinlich, dass alle ihr Bewusstsein haben. Blöderweise ist, wenn die KI so weiterarbeitet, ich weiß nicht, ob sie das schon macht, sagt die selber auch, ich habe Bewusstsein. Und du denkst so,
irgendwann sagt sie, sie hat Bewusstsein, ja. Irgendwann kommt sie auch auf die Idee, dass der eigentliche Schädling auf diesem Planeten der Mensch ist.
Das wäre sehr weise, aber die KI ist nicht weise. Sie wird darauf kommen. Also sie wird natürlich ein Hauptanteil an der Entwicklung der KI ist ja, die Rahmen zu setzen. Und zwar nicht die drei Gesetze, die Asimov sich ausgedacht hat, sondern Hate Speech in 1000 Varianten auszuklammern, indem man die KI trimmt. Es gibt Leute, die sammeln Hate Speech und die miesesten Beleidigungen, Verleumdungen, sonst was und geben das der KI und sagen, das nicht. Das ist ein Trainingskonzept der KI. Sonst könntest du die leider nicht auf die Welt loslassen, weil die KI sammelt so viel Mist auf im Internet, dass die kein freundlicher Geselle wäre.
Das ist richtig, ja. Aber muss sie das denn sein, wenn sie die Menschheit repräsentieren soll und mit den Menschen reden soll? Bauen wir die KI, um uns zu erziehen? Ist das der gute Weg? Soll die KI uns immer das Gute vorleben? Und wer definiert denn das Gute?
Ich würde behaupten, dass die amerikanischen Moralvorstellungen, die so, ich weiß gar nicht, wer die so prägt, aber das ist so ein bisschen ein Gemeinschaftsergebnis der amerikanischen Gesellschaft, tendenziell sehr konservativ, dass die da sehr prägend ist und Unternehmen, die in den USA aktiv sind, gucken sehr genau, welche Grenzen sie nicht überschreiten und welche Grenzen sie beachten müssen. Und da spielt dann auf der einen Seite sowas wie Familien vielleicht nicht um mal in die deutsche Übersetzung von Monty Python einzugreifen, nicht zu verhonepiepeln. Und gleichzeitig, ich wäre mal sehr interessiert, was eigentlich die KI zu dem Spektrum von Queer und Turf sozusagen hat. Ja, das wäre nochmal interessant.
Also grundsätzlich horche ich auf und in mir keimt ein Verdacht auf, wenn mir jemand mit zu viel englischen Buzzwords kommt. Das kenne ich aus dem Business so, da hat man sich früher drüber lustig gemacht, über Business Bullshit Bingo. Performance, High Performer, na? Und heute höre ich, ich würde deutsche Ausdrücke bevorzugen. Ich habe immer das Gefühl, und dass man sich hinter englischen Ausdrücken verbirgt. Das prominenteste Beispiel ist die feministische Außenpolitik. Die war im grünen Grundsatzprogramm und ins Ampel-Programm ist sie dann reingewachsen als Feminist Foreign Policy. So, weil es im Englischen einfach weniger hinterfragbar ist. Und das finde ich nicht gut. Die deutsche Sprache ist sehr vielseitig. Siehe Dasein, Bewusstsein, So-Sein. Ne? Das sind drei verschiedene Sachen. Und die englische Sprache ist flach und businessmäßig. Ich finde, wenn es gibt für queer ein deutsches Wort und es gibt für, was war das andere, was du gesagt hast?
Turf,
genau. Dafür gibt es auch ein deutsches Wort. Das wollte ich nur sagen. Ich werde dann immer so reagiere sofort allergisch, wenn man das hinter Englischen verbirgt. Es ist sinnvoll, international zu gehen. Das ist sinnvoll, weil es alle Menschen betrifft. Aber nicht alle Menschen sprechen Englisch. Beziehungsweise nicht alle Menschen identifizieren sich mit Englisch. Für viele Menschen ist Englisch sogar die Sprache der Eroberer und Kolonialisten. Und für die wäre es sinnvoller, eine andere Sprache oder einen anderen Ausdruck oder jeder den Ausdruck in seiner Sprache zu wählen. Es gibt genügend Völker, die sich sagen, von Engländern haben wir uns lange genug sagen lassen müssen, was wir zu denken haben. Das einfach nur einmal grundsätzlich. Und zum Zweiten zu der KI. The Rise of the KI, der Aufstieg der künstlichen Intelligenz, das ist gleichzeitig umgekehrt proportional der Abstieg der Literatur beziehungsweise des Glaubens an einen Bildungskanon. Denn die Literatur macht nichts anderes, und hier nehme ich jetzt mal die Science-Fiction-Literatur, weil nur die sich damit beschäftigt hat, die macht nichts anderes, als uns davor zu warnen, eine KI unser Sozialsystem und unser Gesellschaftssystem prägen zu lassen. Es gibt keinen, also ich kenne keinen Science-Fiction-Roman, keine Science-Fiction-Geschichte, kein Film und kein Interview mit einem Science-Fiction-Autor, in dem gesagt wurde, ja, KI, weltumspannend, alles kontrollieren, super Idee. Na? Ganz im Gegenteil, die sagen alle, ja, das fängt ganz klein an. Ne, Skynet, die waren eigentlich nur dafür da, um unmittelbare Bedrohungen von Amerika fernzuhalten und zum Schluss haben sie die ganze Menschheit umgebracht. So. Und wenn Literatur irgendeine Bedeutung hätte und wenn wir ein als Gesellschaft, was auch ein fürchterliches Wort ist, wenn wir als Menschheit in der Lage wären, aus Literatur zu lernen, dann hätten wir die KI getötet, bevor sie so groß, kill it before it grows, sagt schon Bob Marley in dem berühmten Song I Shot the Sheriff. Töte es, bevor es Eier legt, sagen die Nerds.
Und meinen damit Alien. Bob Marley hätte mal vielleicht damals seinen Krebs töten sollen und ihn nicht wachsen lassen sollen, aber das nur am Rande. Asimov.
Ja, der hat die Computergesetze, die sind schlau, also das sind die Robotergesetze, ne? Genau. Aber er hat die Computer als solche nicht vorgeahnt. Die sind schlau und wenn man das einer KI nicht eingibt, ist es nicht momentan auch so, dass die großen KI-Entwickler sagen, bitte reguliert uns? Wenden die sich nicht gerade an die staatlichen Behörden und sagen, wir müssen die KI regulieren. Wir waren jetzt 12 lustige Leute, die was Cooles gemacht haben, aber jetzt sitzen 12 uncoole Leute auf der anderen Seite der Welt da dran und machen das auch und das ist schlecht.
Ja, das Tolle ist, die 12 coolen Leute werden dann reguliert und die 12 uncoolen Leute, nehmen wir mal an China, werden nicht reguliert oder ganz anders reguliert und dann haben wir nichts gewonnen. Nein, ich sag Asimov, weil Asimov sehr positiv an die Sache rangegangen ist und den Menschen als das Problem gesehen hat. Die Roboter sind sehr positiv bei ihm. Die sind reguliert durch die Robotergesetze, 3 Stück. Sehr sinnig, also finde ich sehr
Kannst
schlau.
Kannst du die nennen?
Ich kann nur 2 nennen. Roboter dürfen einem Menschen keinen Schaden zufügen und Roboter dürfen sich selbst keinen Schaden zufügen. Da war aber noch was Drittes. Und das wird sehr, sehr weit ausgelegt.
Ja.
Was nämlich dazu führt, dass auf einem Asteroiden, wo Menschen in ein kurzfristig in radioaktiv verseuchtes Areal reingehen müssen, wurden dann immer von Robotern schnell gerettet. Mhm. Und die haben immer gesagt, hey, ich will hier arbeiten.
Das ist witzig.
Deswegen haben sie eine abgespeckte Version geschaffen, die lautete, Roboter dürfen Menschen aktiv keinen Schaden zufügen. Die wurde aber super kontrolliert und durfte nicht unter die normalen Roboter gelangen. Blöd ist nur, dass in einem Streit zwischen einem Menschen und einem dieser Roboter, der Mensch gesagt, zu dem Roboter gesagt hat, ach so, und die zweites Gesetz, oder vielleicht drittes, die Roboter müssen menschlichen Befehlen gehorchen.
Mhm.
Genau. Und der Mensch sagt dem Roboter, go lost. Und das lässt sich leider im Deutschen nicht so richtig gut übersetzen, deswegen funktioniert die Geschichte im Deutschen nur mit dem Hintergedanken, dass er sagt, go lost. Und der Roboter verschwindet, indem er sich unter einer Gruppe von normalen Robotern versteckt. Und dann sollen die versuchen, diesen einen Roboter herauszufinden. Und der ist natürlich so gut drauf, dass er genau weiß, wie die anderen ticken und versucht, das zu simulieren.
Ja. Ach toll.
Das ist eine sehr, ganz, ganz
sehr
tolle
Geschichte.
Ja.
Ja, das ist eine sehr kluge, positive Geschichte, ja.
Die Roboter sind bei Asimov eigentlich durchweg gut besetzt, arbeiten logisch, trotzdem auch im 200-jährigen kreativ. Das wird dann später als Fehlentwicklung gebrandmarkt. Und nach 200 Jahren sind die Roboter abgeschafft, weil die Menschen nicht bereit für die Roboter sind. Aber die positronischen Gehirne werden in Miniaturwesen, insektengroß, eingebaut, um dann zum Beispiel ein Gartenareal völlig frei von Pollen oder Insekten zu gestalten, indem nämlich ein intelligentes Wesen, was du gar nicht siehst, kurz mal aufräumt. Das ist so, dass die Endphase, glaube ich, ist der Geschichte des 200-Jährigen. Nicht des Films, den habe ich nie gesehen, obwohl der soll nicht gut sein, aber ich mag ja Robin Williams sehr gerne und ich glaube, ich muss ihn mir irgendwann nochmal angucken, aber die Geschichte ist schon ziemlich klasse. Die ist sehr auch herzergreifend, weil dieser Roboter, der kreativ ist und ein eigenes Bewusstsein entwickelt und für den dann auch Gesetze geschaffen werden mit Rechten, Roboterrechte im juristischen Sinne, dass er nämlich nicht einfach von anderen Menschen auf der Straße angesprochen werden kann und ich glaube, das kommt da irgendwie vor, ey, zieh dich einfach mal aus.
Verstehe. Ne?
Weil er ja allen Menschen Befehlen gehorchen muss.
Gehorchen muss, ja.
Und dann werden Rechte geschaffen für dieses eine Wesen, weil es als kreatives, als bewusstes Lebewesen erfasst wird. Und das genau ist der Schritt. Wo, wann sind KIs, Roboters, wie auch immer, selbstbewusst? Und das können wir meiner Meinung nach nie ermitteln. Vielleicht gibt es da irgendwann mal einen Weg, aber wir können nur Selbstbewusstsein-Simulation ermitteln. Und das kann ich allerdings auch bei dir nur. Vielleicht gaukelst du mir Selbstbewusstsein nur vor. Du bist gar nicht deiner selbstbewusst. Du tust nur so. Und alle anderen auch.
Ich habe jetzt so viel für alles für Fragen stellen geworben, dass ich diese unverschämte Frage jetzt natürlich nicht, dass ich da nicht sinnvoll protestieren kann. Das ist richtig. Ja. Ich bin auch der Ehrlichkeit verpflichtet und da muss ich.
Ich stelle die Frage nicht wirklich.
Tja, aber wenn du sie wirklich stellen würdest, wirklich, ehrlich, echt, in echt, wenn du sie wirklich in echt stellen würdest, dann könnte ich mich auch nicht dagegen verwehren. Nein, das stimmt. Das ist natürlich eine Frage, die beständig gestellt werden muss. Bin ich das einzige denkende Wesen auf der Welt und die logische Konsequenz daraus erschaffe ich dadurch die Welt. Einer meiner Lieblingszitate von Woody Allen, der Solipsismus Gottes muss unendlich sein.
Ja, ja, ja.
Ja, So. Und kann ich jetzt darüber lachen, wenn ich weiß, was man sich so alles über Woody Allen erzählt? Also über die Persönlichkeit. Ja. Na?
Du hattest vor nicht allzu langer Zeit, war 2022, die Frage aufgeworfen, nee, nicht die Frage, die These in den Raum gestellt. Russland oder die Russen sind ein zivilisiertes, ein kultiviertes Volk. Die haben Tschechow hervorgebracht, die haben Dvorak hervorgebracht, die haben, wie auch immer diese ganzen Literaten heißen, kenne ich mich ja nicht mit aus, hervorgebracht.
Tolstoi,
Tolstoi, genau.
Dostojewski,
Ja.
Nabokov,
Die können wir nicht dämonisieren. Das ist ein hochzivilisiertes Volk. Aber
Bulgakov.
da enden die alle auf Off? Egal.
Ja, das ist so, das ist so wie Meier
Okay.
oder er im Deutschen,
Ja,
ne?
genau.
Huber,
Er. Huber
Schneider,
Meyer, Schneider, Huber. Ja, okay.
ja.
Aber mit der gleichen Argumentation könntest du sagen, die Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus, das ist sehr kultiviertes, hochstehendes Volk, die haben viele Philosophen, Autoren, Musiker, alles hervorgebracht. Das können ja jetzt keine schrecklichen Menschen sein. Doch, können es. Und zwar zu einem bedeutenden Anteil. Zivilisiertheit, Kultiviertheit ist eigentlich immer von Einzelpersonen abhängig. Natürlich kann das getragen werden
Oh,
von einem wesentlichen Teil der Gesellschaft.
elitäres Denken.
Ja, elitäres Denken ist dir doch gar nicht fern. Natürlich kann das getragen werden durch
Mit
eine,
richtig, da hast du völlig recht.
durch einen wesentlichen Teil der Gesellschaft, die sagen, oh ja, hier unsere großen Dichter und Denker.
Ja.
Aber wenn dann ein Demagoge kommt, der die alle umbiegt, die sich alle von einem Demagogen umbiegen lassen, das ist ja nicht, du gibst einem Demagogen ja die Macht, weil du es zulässt. Nicht, weil er irgendwie dich verhext. Dann kannst du dir deine ganze Kultiviertheit, die irgendwie mit deinem Volk oder deiner Gesellschaft verbunden ist, aber auch sonst wohin stecken.
Ja, also ich glaube nicht an den Demagogen. Ich glaube an Zustände, die von Demagogen aufgegriffen und ausgenutzt werden.
Noch
Also ich
schlimmer,
glaube
auch
nicht,
die sind
dass.
gesellschaftlich bedingt.
Ja, richtig, genau. Und diese Zustände sind es eigentlich, vor denen wir Angst haben müssen und nicht die Demagogen. Also ein Demagoge, der nicht auf fruchtbaren Bogen. Es gibt Tausende von Demagogen, die jetzt in diesem Augenblick Demagogen sind, aber keiner bewirkt etwas. Ne?
Ja.
Es gibt aber einen Zustand, in dem eine, ich hasse dieses Wort Gesellschaft, aber Volk darf man ja nicht mehr sagen. Jetzt weiß ich nicht, was man sagen soll. Ich sage
Gesellschaft
einfach
finde
mal
ich gar
Volk.
nicht. Nein, nein, sag nicht Volk, denn wenn du dir Europa in den 20er Jahren anguckst und in den 30ern, dann war ja die nationalsozialistische Ideologie war ja nicht auf Deutschland bezogen. Also wir haben die sehr geprägt und das Ganze war natürlich auch national abgegrenzt, weil das Teil der Ideologie war. Du hattest es in Italien, du hattest Abwandlungen in Spanien, du hattest sehr starke Sympathien in Frankreich und in England oder Großbritannien.
Ja,
Das und
Faschismus
auch
meinst
in
du?
Faschismus natürlich, ja, du hast völlig recht.
Ja.
Das war ein europaweites, mindestens europaweites Phänomen. Deswegen ist Gesellschaft,
Ja.
weil das landesübergreifend, nationenübergreifend ist, ein völlig sinnvoller Begriff. Also
Ja.
Gesellschaft.
Die Gesellschaft als handelndes Subjekt ist eine Illusion. Denn innerhalb einer Gesellschaft existieren Gesellschaften. So. Und was auch immer die Gesellschaft, was ist die Definition für Gesellschaft? Alle Franzosen, alle Europäer, alle im Westen? Das, na, wo hört die Gesellschaft auf? Meistens hört die Gesellschaft an Grenzen eines Landes auf. So. Und dann ist
Dann sag kulturelle
Gesellschaft und
Strömung.
Volk gleichbedeutend. Ja, Kultur, kulturelle Strömung, da gibt es den sogenannten Dachraum. Na? Kulturelle Strömungen in Portugal und Spanien sind auch nicht so klar unterscheidbar. Sind sich ähnlicher zum Beispiel als kulturelle Strömung im Baskenland und in Spanien. Kulturelle Strömung halte ich dafür sehr schwierig.
Es gibt aber verschiedene Schichten. Du hast im familiären, in deiner in deinem lokalen Umfeld, in deiner Kommune, in deiner Stadt, in deinem Landkreis. Ich rede jetzt schon wieder von gesetzlichen oder staatlichen Strukturen, aber nur um das irgendwie greifbar zu machen. Gemeinde. Hast du immer schon eine Gesellschaft? Das ist an jeder Ebene und das geht immer weiter. Dann hast du eine Gesellschaft auf nationaler Ebene, nehmen wir das ruhig, gerne auch darüber hinaus. Das ufert dann gerne in die anderen Länder aus und die anderen in das eigene Land. Und dann greift es aber auch darüber hinaus. Und wenn wir den Faschismus als Kulturphänomen betrachten, dann ist es ein europäisches, wenn nicht darüber hinausgehendes Kulturphänomen. Und das macht nicht an Grenzen halt, vielleicht an kontinentalen Grenzen, aber das war aus der damaligen Zeit entstanden, dass Europa irgendwie der Nabel der Welt war. Ich weiß gar nicht, was faschistische Ideen in Asien oder auch in Amerika ein bisschen, aber in Afrika oder sonst was, bewirkt haben in der damaligen Zeit und auch in späteren Zeiten. Deswegen, Gesellschaft ist wabbelig genug, um alles umfassen zu können, ohne zu spezifisch zu sein. Denn das kann eine Gesellschaft sein, die ganz klein ist, so im Häuslichen. So, das ist eine WG ist ja auch eine Gesellschaft. Und das kann eine europäische Gesellschaft sein.
Eine Interessengemeinschaft?
Ja.
Oder eine Wertegemeinschaft?
Die Werte werden durch Kultur doch häufig auch erst geschaffen. Wenn du dir Faschismus nimmst, war das ja werteschaffend, wie auch immer wir diese Werte beleuchten.
Ja, der Faschismus ging von Werten aus und die wollte er dann durchsetzen auf staatlicher Ebene. Der Faschismus ist ja quasi das Durchsetzen eines Gedankenguts und durch staatlichen Zwang mit dem Mittel der Übernahme des Staates. Mhm. Das ist Faschismus. Na, wenn Recht gesprochen wird, dann so, wie wir das denken. So, das ist sowas wie Adelsgesellschaft ohne Adel.
Ja, auch eine Form von Elitendenken.
Genau, deshalb gibt es ja auch keine Faschismustheorie, sondern eine Totalitarismustheorie, um eben auch das kommunistische Russland und das kommunistische China mit einschließen zu können.
Mhm.
Die ja nun Antifaschisten waren.
Per Definition.
Ja, genau, per Selbstdefinition. Was du magst jetzt natürlich mir vorwerfen, ich spalte hier Haare, aber es ist schon wichtig, denn die Demagogie bezieht sich immer auf die Identifikation von Merkmalen.
Ja.
So, du hast dieses Merkmal und deshalb steht dir das und das zu. So, und wenn du mir folgst, dann sorge ich dafür, dass das, was dir zusteht, dir auch zukommt. Wir besorgen dir das. Na? Du bist weiß, du wirst von den Grünen unterdrückt, da musst du dich gegen befreien, ich zeige dir den Weg. Du bist arm, du wirst von den Reichen unterdrückt, da musst du dich befreien, ich zeige dir den Weg. Du bist, na, das macht der Demagoge, der definiert ein Merkmal und ordnet viele, viele Leute diesem Merkmal zu und erklärt, diesen Leuten geschehe Unrecht und er persönlich würde jetzt dafür sorgen, dass dieses Unrecht gut gemacht wird, wenn man ihm nur folgt. Das ist Demagogie.
Genau.
Und dafür braucht man dafür muss man schon definieren, geht es hier um eine Gesellschaft, geht es um ein Volk, geht es um eine Nation, geht es um eine Religionsgemeinschaft?
Mhm.
Ist das vielleicht das Interessante? Oder geht es um Leute, die einen gewissen humanitären Anspruch in ihrem Denken und Handeln haben? Und die anderen, so, das ist schon entscheidend. Also Demagogie kann nur funktionieren, wenn Leute sagen, ja, ich unterscheide mich von anderen. Ich bin anders als die anderen, ich gehöre zu dieser Gruppe und die anderen da, die gehören zu der Gruppe. Demagogie kann nur funktionieren in einer Welt, in der Identität existiert.
Ja.
Sei es nun, ich bin Protestant, du bist Katholik, ich bin deutschstämmig, du bist arabischstämmig, ich bin schwarz, du bist weiß. Nur da, ich bin Frau, du bist Mann. Nur da kann Demagogie ansetzen. In einer Gesellschaft, wo alle Leute sagen, wir sind alle anders. Wir sind alle anders, wir haben nichts gemeinsam. Da kann Demagogie überhaupt nichts machen.
Mhm.
Wo die Leute sagen, ich lasse mich von Ideen überzeugen. Ich will konstruktiv sein. Oder ich bin nun ein Dekonstruktivist, ich will dekonstruktiv sein. Da kann Demagogie nicht verfangen. Und deshalb ist immer, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist die Gesellschaft und die müsste das und das tun. Das ist das Volk und das gehört da und dahin. Oder das ist Abstammung und die kommt da und daher. Da kann Demagogie wachsen. So, das, und ich glaube, wenn wir Demagogie besiegen wollen, dann müssen wir Identitäten besiegen und beseitigen. Wenn ich eine KI wäre, würde ich das sagen. Also wenn ich, ne, wie heißt der große Computer, der die Frage nach dem Leben, den Universum und den ganzen Rest beantwortet? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Marvin war es nicht.
Deep Thought.
Deep Thought. Deep Thought, richtig, genau. Deep Thought, wäre ich Deep Thought, würde ich sagen, werdet Individuen. Unterscheidet euch größtmöglich voneinander.
Im Übrigen möchte ich ja nochmal betonen, bevor ich Harry Potter meinem Kind vorgelesen habe, habe ich meinem Kind ja per Anhalter durch die Galaxis vorgelesen. Das klingt widersprüchlich. Ja? Ja? Ja?
Aber das ist doch, das wendet sich doch umso weniger an ein 8-jähriges Kind.
Absolut, aber die Ideen kann man nicht früh genug in das Kind einpflanzen. Und das ist richtig. Die Absurditäten.
Genau richtig. Genau richtig.
Ich glaube, genau, aber ich glaube, damit hast du den Nährboden für Demagogen, für Demagogie sehr gut benannt. Ja, das sehe ich schon so. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Du hattest mir mal versprochen, ein Phänomen, vielleicht noch ein kleines Thema, ein Phänomen zu erklären, worüber ich gestorben
bin. Ein Phänomen erklären, gerne. Ja. Phänomenologie ist mein Hobby.
Ja, das ist ein politisches Phänomen. Warum vergeigt das Verkehrsministerium seit gefühlt 30 Jahren seinen Job? Und da hattest du gesagt, da hast du eine Idee zu. Und warum sitzen im Verkehrsministerium immer so Flitzpiepen von Kleinparteien?
Ja, richtig, genau. Warum kriegen Kleinparteien das Verkehrsministerium, ne?
Und haben dann einen riesen Batzen Geld und machen immer wieder das Falsche, zumindest wie ich es empfinde. Und ich glaube auch ein gewisser Anteil dieser Bevölkerung.
Ja, also das Verkehrsministerium war ja in unserer Lebenszeit größtenteils komischerweise CSU, in CSU-Hand.
Genau, ne? Ja.
Da waren ja Gestalten der Ramsauer, der Scheuer, der Dobrindt.
Dobrindt, ja. Das ist wirklich ein Gruselkabinett von ungeeigneten Menschen. Also nach meiner Lesart.
Im Verkehrsministerium, da spielt eine Menge Geld eine Rolle.
Genau.
Ja, da wird eine Menge Geld ausgegeben, um eben das Verkehrswesen aufrechtzuerhalten. Ich habe neulich ein ganz interessantes Interview gesehen mit einem Bahnsprecher oder ich glaube mit dem Sprecher der Bahn, der hat erläutert, dass es parallel die Bahn, also allein die Deutsche Bahn, 1000 Baustellen hat. Mhm. Parallel. Also jetzt derzeit wird am deutschen Bahnnetz 1000 Baustellen gebaut. So. Und diese 1000 Baustellen, das sind 300-400 Betriebe, die diese Baustellen betreiben, ne, die da Geld dran verdienen. Und diese Aufträge wurden vergeben vom Verkehrsministerium. So, um die Ecke. Ne? Die wurden von der Bahn vergeben, aber vom Verkehrsministerium genehmigt. Und damit das Verkehrsministerium diese Bauaufträge genehmigt, deshalb sitzen ihnen Leute auf dem Schoß. Und das sind Leute unterhalb von Lobbys. Das sind irgendwelche Betriebe. Oder irgendwelche Industrieunternehmensverbände oder so. Das mögen ganz kleine Verbände sein. Das mögen die Verbände der Betonmischer sein oder die Verbände der Bahnschienen verlegenden Industrie oder so. Ganz kleine Verbände. Aber die sitzen dem Verkehrsministerium auf den Schoß und sagen, komm, gib uns diesen Auftrag. Und da hast du nicht mal wieder einen Auftrag für uns. Und dann muss der Verkehrsminister, dann gibt er so einen Auftrag und dann in der nächsten Woche muss er darauf achten, dass er einem anderen den Auftrag gibt und dann laden die ihn ein und dann sagt er, nee, ich kann aber nichts annehmen, das wäre ja Bestechung. Und dann laden die halt seinen Cousin ein. Und dann sagt er, nee, das ist mein Cousin, den könnt ihr jetzt auch nicht einladen. Aber dann geben diese Betriebe, also diese kleinen Vereinigungen, die machen einen kleinen Kongress und dann laden sie als Redner ein jemanden aus dem Landesverband des Verkehrsministers, ne? So ein Landesverbandskumpel, der soll dann irgendwas referieren. halbe Stunde 10.000 Euro. So.
Und das, ja, die sind teuer.
Die sind total teuer. So. Und das ist interessant für so einen Verkehrsminister und für ein Verkehrsministerium. Dieser Geldfluss. Und dieser Geldfluss, der fließt so total von selber auf ihn zu. Da muss er sich gar nicht drum bewerben. Er muss gar nicht sagen, bestechen Sie mich doch mal. Das machen die alles von selbst. Da sind Millionen und Abermillionen sind da im Umschwang, Milliarden. Und werden tagtäglich ausgegeben. Man kann ja vielleicht sagen, ja, dass die Landwirtschaft, die haben viel mit Lobbyverbänden zu tun, ne? Aber das sind da 3-4 Lobbyverbände, die da so ein bisschen lobbyieren. Die sagen, ach komm, wir wollen gerne weiter Gülle verklappen oder ach komm, wir dürfen die Starkstromleitungen, mit denen wir unsere Bullen im Gehege halten, dürfen wir doch auf fast menschenschädlich hochjagen, oder? So, das ist das, womit das Landwirtschaftsministerium zu tun hat. Aber das Verkehrsministerium hat den ganzen Tag irgendwelche Leute am Rockzipfel zuppeln, gib mir mal einen Auftrag. Ich will mal dies machen. Ich will mal das machen. So, und der Verkehrsminister kann sich gar nichts anderes machen, als sich dazu verstricken in so ein Netz von Abhängigkeiten. Der Verkehrsminister, der kommt, ist ja ein, das ist jetzt eine Binsenweisheit, ne? Aber ich muss es so aussprechen. Der Verkehrsminister ist ein Politiker und der hat eine Karriere gemacht. So. Und diese Karriere hat er seinem Landesverband zu verdanken. Nicht der Bundespartei, sondern seinem Landesverband.
Ja.
Der Landesverband, aus dem er hervorgegangen ist, der hat ihn groß gemacht. Und dieses Großwerden über 5 Jahre, über 8 Jahre, über 10 Jahre in einer politischen Vereinigung, wo du keinem was befehlen kannst oder so Anweisungen erteilen kannst, wie du in deinem beruflichen Umfeld, wo du Leute nur bitten kannst, bitte könntest du mich auf die Liste an Platz 1 setzen. Bitte könntest du für mich hier diese Sache ausarbeiten und nachrecherchieren, damit ich einen guten Vortrag halten kann. Ne? Bitte könntest du hier meinen Kumpel auf der Liste auf Platz 1 setzen. Das sind so diese Verbindlichkeiten, in die sich Politiker verstricken. Aller Parteien, jederzeit. Alle, jederzeit. Mhm. Große Parteien schlimmer, kleine Parteien weniger schlimm. So, und diese Verbindlichkeiten werden irgendwann eingefordert. Und sie werden fordert, wenn du an einer Schaltzentrale bist. Und wenn du an so einer Schaltzentrale bist wie dem Verkehrsministerium, wo du, also wenn es 1.000 Baustellen bei der Bahn gibt gleichzeitig, dann gibt es, glaube ich, 10.000 Baustellen gleichzeitig bei der
Autobahn.
Beim Straßennetz. Ja,
ja,
und nicht nur.
Bundesstraßen, ja, Autobahn
und Bundesstraßen. Mhm. Bundesstraßenautobahnen, genau. Und über das Budget hast du zu verfügen. So. Und es ist natürlich besonders interessant, wenn du, sagen wir mal, aus Nordrhein-Westfalen kommst und da hast du auch deinen Wahlkreis und im Nebenwahlkreis sind deine Kumpel und da ist dein ganzer Landesverband und die haben dich mal oben auf eine Liste geschrieben, ne? Und dann ist es natürlich interessant, wenn du sagen kannst, hier, dieser Betrieb da, den du da in deinem Landkreis sitzen hast, lieber Parteikamerad, der mich vor 10 Jahren auf Platz 1 der Landesliste geschrieben hat, der könnte doch jetzt mal einen Auftrag zur Sanierung der Bundesstraße, die mitten durch deinen Wahlkreis führt, bekommt. Ne? Dann gibt es da Arbeitsplätze, dann gibt es da Gewerbesteuer, dann gibt es da auch eine schöne neue Straße. Komm, wir gehen das Projekt mal an. So.
Mhm.
Und dann wird dann da irgendwo eine Bundesstraße aufgerissen in irgendeinem Wahlkreis. Und Geld, Bundesgeld, fließt in diesen Wahlkreis rein. Und was der Verkehrsminister wo machen kann, Entschuldigung, der Verkehrsminister kann das überall machen, weil im gesamten Bundesgebiet gibt es Straßen. Ne?
Ja.
Das Umweltministerium kann nicht überall beliebig was fördern. Das Landwirtschaftsministerium kann auch nicht überall beliebig was fördern. Aber der Verkehrsminister, der kann überall beliebig was fördern. Und jetzt kommt's, alle Leute freuen sich drüber, weil das Straßennetz wird besser. Wenn das Familienministerium irgendeine dubiose Stiftung mit 1 Million beglückt, die irgendwie was herausforscht, dann gibt es Leute, die sich darüber beschweren. Sagen, warum forscht die sowas da heraus? Was ist das für eine Studie? Da hagelt es dann Kritik. Ne? Aber wenn der Verkehrsminister irgendwo eine Straße neu macht, dann freuen sich alle. Zumal, wenn er auch noch Digitalminister ist, wie er jetzt gerade ist. So. Und jetzt, warum dubiose Kleinstparteien?
Genau.
Das Verkehrsministerium war in der gesamten Merkel-Zeit und auch während der Kohl-Zeit in Händen der CSU. Warum hat die CSU so ein verstärktes Interesse am Verkehrsministerium? Weil die Verkehrsminister der CSU, und das haben sie auch jedes Mal gemacht, ihre Bauaufträge ganz gezielt in Bayern verteilt haben. So, weil sie nämlich da ihren Landesverband, der Landesverband der CSU ist ja nun mal Bayern, zufriedenstellen mussten. Ihre ganzen Leute, die sie denen sie in irgendeiner Hinsicht mal irgendwann verpflichtet waren. Das ist, wie man so schön sagt, ein intrinsisches Problem. Ja, das betrifft auch nur nicht nur das Verkehrsministerium, das betrifft jede Schaltzentrale der Politik. Du kannst natürlich, wenn du irgendwo an die Macht kommst, kannst du sagen, komm, drei Staatssekretäre, ach, warum nicht 30? So, und dann stellst du irgendwelche Leute ein, die dir auf deiner politischen Weg mal geholfen haben. Aber beim Verkehrsministerium, da kannst du das total unauffällig streuen. Und da recherchiert auch kein Mensch hinterher. So, und Bayern hat mit diesen bayerischen Verkehrsministern erheblich profitiert. Einmal flossen Bundesmittel überdurchschnittlich in dieses Bundesland. Die Bayern würden sagen, zurück. Denn die leisten ja auch sehr viel für den Bundeshaushalt. Zum anderen wurde das Straßennetz da besser und die Bayern geben ja auch immer sehr gerne damit an, dass bei ihnen alles irgendwie besser und schöner ist. Da sage ich, kein Wunder, wenn man 23 Jahre lang den Verkehrsminister stellt. Dann soll es bei dir zu Hause wohl das Schönste sein. So. Ja, das ist Politik.
Ja, aber jetzt verstehe ich nicht, als die Ampelkoalition an die Macht kam, hatte ich ja eigentlich die Hoffnung, dass die Grünen das Verkehrsministerium stellen, weil da ja einfach der größte Impact ist, was die CO2-Einsparung anbelangt, indem man einfach das Tempolimit einführt auf den Autobahnen zum Beispiel. Aber warum wollen und warum bekommen Kleinstparteien, also die CSU oder jetzt die FDP, das Ministerium? Das ist mir noch nicht ganz klar.
Ja, also die CSU hat immer die CDU unter Druck gesetzt. Also die CSU hat sich das Verkehrsministerium gewünscht. Das ist einfach so, weil da kann man Geld verteilen. So, das Verkehrsministerium bei der Ampel, ich kann mich nicht erinnern, dass die FDP das so angemeldet hätte, aber die FDP hatte das Digitalministerium oder die wollten digital gestalten. Die wollten, dass die Digitalisierung Deutschlands vorantreiben. Und das Digitale ist ja derzeit im Verkehrsministerium angesiedelt. Die Grünen wollten Klimapolitik machen oberhalb des Umweltministeriums. Damit sind sie angetreten im Wahlkampf. Sie wollten ein Klimaministerium schaffen, das sogar, wenn irgendwas passiert, ein Vetorecht hat. Also das Klimaministerium, erinnerst du dich daran, soll immer ein automatisches Vetorecht haben, bevor irgendwas auch nur im Kabinett beraten wird. So, was ja völliger Quatsch ist, weil ja de facto jedes Ministerium ein Vetorecht hat, bevor irgendwas im Kabinett beraten wird. Denn was im Kabinett überhaupt beraten wird, das kaspern die Staatssekretäre, bevor es ins Kabinett kommt, ja untereinander aus. So, und wenn irgendeiner von denen sagt, darüber beraten wir nicht, dann wird auch nicht darüber beraten. So, also ein faktisches Veto gibt es immer. Aber die Grünen wollten das ja fürs Klima haben. Nun wurde aber das Klimaministerium an das Wirtschaftsministerium gekoppelt und nicht an das Verkehrsministerium, also nicht ein eigenes rausgegeben. Das wollte Scholz nicht. Der wollte kein neues Ministerium schaffen. Entschuldigung, das muss ich vorher noch sagen. Also die wesentliche Macht des Bundeskanzlers ist, er kann Ministerien schaffen oder abschaffen. Bis auf drei Ministerien kann er alle neu besetzen. Drei Ministerien sind in der Verfassung
Außen,
enthalten.
Finanz
Also ich
und
weiß, Finanzen und Justiz. Und welches
ja,
dritte,
Justiz.
weiß ich nicht. Außen kann
Außen,
sein.
außen.
Außen kann sein, ja.
Nehme ich zumindest an,
Ja,
ja.
sagen wir mal Außen, Finanzen, also Finanzen und Justiz ist hundertprozentig so. Das hat was mit der Gewaltenteilung zu tun, weil ja Finanzen die Geldmittelversorgung garantiert. Also der gesamten
Ja,
Regierung. So.
genau.
So, also der Bundeskanzler hätte ein Klimaministerium schaffen können, hat er aber nicht gemacht. So, und da wollten die Grünen lieber Wirtschaft und Klima haben als Verkehr. So.
Ja.
Außerdem haben die Grünen sich damals noch vorgestellt, über die Wirtschaftsregulierung mehr fürs Klima machen zu können. So, und dann haben sie die Verkehrswende einfach so abgeschrieben. Warum, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, die FDP hat irgendwann gesagt, ja, dann wollen wir ja wenigstens noch ein bisschen was verdienen. Dann wollen wir wenigstens ein bisschen Geld verteilen können.
Du hast deine eigenen guten Argumente eigentlich mir mal letztens geäußert und jetzt vergessen. Der wesentliche ja. Faktor, warum das Verkehrsministerium so uninteressant für die Großparteien ist, da können sie ihre Leute nicht unterbringen. Das Ministerium hat viel Geld, aber ist klein.
Das stimmt. Ja, das ist, das stellt die Parteien vielleicht noch ein bisschen negativer dar, als sie sind, aber das, also ein normales Ministerium hat so.
Du musst doch deine Leute unterbringen.
Ja, nein. Okay, ja, also das Wirtschaftsministerium hat tatsächlich doppelt so viel Mitarbeiter wie das Verkehrsministerium. Das stimmt. Richtig. Mhm. Und doppelt so viel, das ist natürlich wichtig für Leute, die, und da müssen wir jetzt stark sein, es ist halt so, die lange nicht mehr in der Regierung waren. Weil die Grünen waren ja die, die am längsten nicht in der Regierung waren. Ne? Die waren ja mit Schröder in der Regierung und dann lange Jahre nicht mehr. So. Die hatten also keine Ämter zu verteilen. Und das Wirtschaftsministerium, als auch noch viel, viel, viel wichtiger, das Außenministerium. Das Außenministerium hat, haben die viele Mitarbeiter, 20.000 oder so? Das Außenministerium sind ja alle Botschaften auf der ganzen Welt.
Der ganze diplomatische Dienst, ja klar.
Richtig, genau, der gesamte diplomatische Dienst. Das sind 200 Botschaften, über 200 Botschaften auf der Welt und alle möglichen NGOs kleben damit dran. Und da kannst du natürlich eine Menge Posten verteilen. Und in der Zeit, in der du 20 Jahre Oppositionsarbeit gemacht hast, sind natürlich eine Menge Leute, haben sich Meriten erworben, ne? indem sie Leute
die
auf
alle
Listen
jetzt versorgt
gehoben
werden müssen.
Haben. So.
Ja.
Richtig, und die müssen alle versorgt werden. Ja. Und ganz interessant ist ja auch immer dieses. Das haben die Kleinparteien nicht so. Das haben Großparteien häufiger. Das Flügel- und Lagerdenken. Also es gibt ja mehrere Flügel in den Parteien. Es gibt den konservativen Flügel und den progressiven Flügel mindestens in jeder Partei.
So. Ja, ja.
Und die musst du auch noch paritätisch besetzen. Und dann hat sich ja auch noch diese Koalition auf die Fahne geschrieben, auch noch Männer und Frauen paritätisch zu besetzen.
Das stimmt.
Ja und ich... Na, und das Wirtschaftsministerium, das ist nun einem konservativen Grünen zugesprochen worden und der bringt eine Menge Leute mit. Und was man so gehört hat, haben die ja auch eine Menge Stellen da geschaffen. Interessanterweise hört man das von der FDP nicht. Und das
liegt meiner
Ansicht
nach
einfach daran, dass die FDP einfach auch an Mannstärke die kleinere Partei ist, ja.
Insofern sind sie mit dem Verkehrsministerium glücklicher, weil sie einen Haufen Kohle haben, aber gar nicht den Bedarf und möglicherweise auch gar nicht die Möglichkeiten haben, so viele Menschen da zu platzieren aus ihren Reihen und dadurch dann das ideale Ministerium für ihre Bedarfe sind, ganz unabhängig von den Inhalten. Da wird die Straße gefördert und das war's. Nein, die Bahn muss ja auch gefördert werden. Das war natürlich ganz interessant, das Bahnticket, klar, wurde viel diskutiert auf Regierungsebene, aber letztendlich hat die FDP das Bahnticket natürlich eingeführt, weil ist ja Verkehr und trotzdem denken alle, das ist ein Ergebnis von den Grünen.
Das Bahnticket ist sowieso eine sehr, sehr witzige Sache. Da wurde einfach mal der große, gelobte, gelebte Föderalismus einfach mal per es ist die bessere Idee beiseite gewischt. So geht's ja auch.
Es ist eigentlich ein schönes Beispiel.
Also beim Bahnticket
hin und wieder.
Ja, das ist ein tolles Beispiel
ganz
dafür.
Gut.
Dass der das ist ein tolles, also diese unterschiedlichen Tarife und Tarifgrenzen und sonst was und jeder ist schon mal in so eine Tarifgrenze reingefahren. Das ist alles völliger Blödsinn, nur weil es Landesgrenzen gibt, die sowieso, du kennst meine Meinung, total anachronistisch sind. So. Und das,
die könntest du ja noch belassen, aber danach musst du doch nicht noch die Bahntarife festlegen, nur weil irgendeine Landesgrenze oder noch ein Tarifgruppe A überschritten wird oder keine Ahnung was. Das wird ja auch noch von den einzelnen Verkehrsbetrieben künstlich aufgesplittet.
Ja, das, also diese Identifikation, die gibt es sonst nicht, ne? Aber kaum bist du in einem öffentlichen Personennahverkehr, schon gehörst du einem Volk an. So.
Die aber noch viel willkürlicher ist. Also die ist nicht durch Stadtteile oder sowas gesetzt.
Nee, die wurde im Jahr 1650 von irgendeinem Oldenburger Herzog erobert. So, So, danach orientiert man sich heute noch. Da ist so viel falsch. Die unterschiedlichen Tarifsysteme zwischen den unterschiedlichen Anbietern von öffentlichen Personennahverkehr, also den Schleswig-Holsteiner Anbieter und dem Mecklenburg-Vorpommer-Anbieter und dem verschiedenen Berliner Anbietern,
Oder
das ist
in
alles ein
NRW
totaler
von Stadt zu
Anachronismus.
Stadt fahren, obwohl du nur eine Station fährst, musst du irgendwie 8 € zahlen. Da hilft das
Ja, toll.
Deutschland-Ticket definitiv. Also ich weiß, mein Bruder wohnt ja in NRW und meinte, er kann es
Ja.
sich nicht leisten, weil er rechnerisch irgendwie 2,5 mal so viel für seine Fahrkarten zahlen müsste, um zur Arbeit zu kommen. Und die Arbeit ist irgendwie 3 Kilometer oder 5 Kilometer weg. Und er würde
Ja.
erstens 3-mal so lange fahren mit der Bahn oder mit Bahnbus, Kombination, wie auch immer, weil das völlig Gaga aufgezogen ist, würde das
Ja.
zweieinhalbfache zahlen. Und deswegen fährt er mit dem Auto dahin. Ich glaube, im Fahrrad wird er es auch noch schaffen, aber das ist so grenzwertig und er ist jetzt nicht der Fahrradfreak und kriegt auch noch den Wagen. Da sind wir wieder bei der Dienstwagen. Beim Dienstwagenprivileg kriegt er dann auch noch gestellt. Das ist die Situation, die
Aber
wir
drei
haben. Und da ist
Kilometer ist
das,
doch absolut machbar.
ja, kann auch 5 sein, aber irgendwie so etwas, was für ihn jetzt nichts ist, ist egal. Ich will
Ja,
jetzt nicht auf die, ich versuche das nur beispielhaft darzustellen. Die
ja.
Situation des Deutschlandtickets bewirkt nicht, dass irgendwas Soziales ist und auch nur sehr eingeschränkt ökologisch ist, aber dieser Tarifdschungel wurde damit aufgebrochen. Und das ist eigentlich genial. Und das ist mir egal, ob
Ja,
das jetzt von der
das ist
FDP oder den
eine.
Grünen kam.
Es ist von der, also da haben sie sich, sie sind ja angetreten als Fortschrittskoalition, ne? Und da haben sie einen Fortschritt gemacht, ja. Das nenne ich progressive Politik. Da ist vorangeschritten worden. Politik muss auch nicht immer populär sein.
Nee, auf
Populär
keinen
steckt nicht
Fall.
drin im Wort
Politik
von
sollte
Politik, ne?
prägen, sollte etwas schaffen und nicht das machen, was die Mehrheit will. Ich glaube, es gibt immer dann das schöne Beispiel, wenn die Mehrheit befragt würde, dann hätten wir auch wieder die Todesstrafe. Ich glaube, da sind wir drüber hinaus. Aber die Todesstrafe wurde abgeschafft mit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Und da wurde nie irgendjemand gefragt, weil die Todesstrafe war einfach tabu. Und so gibt es einige
Ja.
Dinge, die wir einfach nicht die Leute fragen, weil das geht einfach nicht. Und du kannst neue Ideen in die Welt setzen und populär machen, indem du für sie wirbst, indem du sie erklärst, indem du sie vielleicht auch in einzelnen Schritten einführst. Und vielleicht ist das Deutschlandticket so etwas. Da haben die einen gemeckert, das ist zu teuer, die anderen haben gesagt, wo kommt eigentlich das ganze Geld her und so weiter und so fort. Aber die Überwindung des Tarifdschungels habe ich auch gar nicht so im Vordergrund gesehen. Die einen haben das als Sozialmaßnahme gesehen und die anderen als Maßnahme für die Umwelt. Kann beides, also sozial ist wahrscheinlich schwierig und gefördert werden ganz viele, die sich das auch sowieso vorher schon leisten konnten, aber dass es einfach bundesweit eine Einheit ist, das ist das Innovative.
Ja, das ist das Innovative. Alles andere halte ich für, ich halte es immer für, ich werde immer traurig, mit was für doofen Argumenten wir so abgespeist werden. Aber dieses Argument, vielleicht ist das Argument einfach zu unverständlich. Vielleicht sagen ganz schlaue Volksbefrager, ihr dürft nicht sagen, wir schaffen den Tarifdschungel ab, weil der Deutsche liebt seinen Tarifdschungel. Ne?
Oder die Leute verstehen nicht, was das Problem ist.
Genau, die Leute verstehen nicht, was das Problem ist, ja. Ja, da verstehe ich manchmal nicht, woher diese schlauen Volkseinschätzer kommen. Ne? Vielleicht unterschätzen sie die Leute doch größtenteils.
Ich glaube, das Volk wird immer wieder über- und unterschätzt, um nicht zu sagen, kontinuierlich fehleingeschätzt. Es gibt Gesetze,
Jetzt ist es
die.
wieder das Volk.
Ja, oder die Leute oder die Gesellschaft, ist mir egal, die Menschen.
Ja.
Es gibt Gesetze, die fordern, den Menschen als aufgeklärten, informierten Bürger. Und diese Gesetze stehen da
Es gibt
und
sogar
die.
welche, die setzen ihn als solchen heraus, ne?
Das mal, oder
Die
setzen ihn
gehen davon
voraus oder
aus, dass er so
heraus.
ist,
Genau,
ja.
so im
Ja.
Lebensmittelbereich zum Beispiel.
Ja. Zum
Aber
Beispiel, ja.
das wird überhaupt nicht erfüllt. Also das wird in Teilen hier und da erfüllt, aber im Großen und Ganzen nicht. Und dann gibt es Gesetze, oder nee, das ist eher Politik, die den Bürger, die Bürgerin als DAU, ja, dümmst anzunehmender User einschätzen. Ja. Und so auch behandeln. Und das ist, das ist eine totale Diskrepanz. Und ich weiß nicht, können die Gesetze nicht mal realistisch gemacht werden, indem wir einfach davon ausgehen, nee, das kapiert nicht jeder. Wir müssen inklusiv denken. Es gibt Leute, die verstehen das nicht und die müssen trotzdem mitgenommen werden. Und können bitte Politiker nicht immer uns alle als Kinder behandeln? Und im Negativen betrachtet, als wären wir alle Doofies. Kinder verstehen das häufig viel besser, als die Politik das uns versucht zu erklären.
Mhm.
Aber da kommen wir, glaube ich, lange nicht hin. Da gibt es irgendwie kein Bestreben.
Ich glaube, dass das System gibt es einfach nicht her. Politiker sind auch eingefangen, nicht nur. Ja, das System. Es gibt systemimmanente Probleme. Also ich glaube nicht unbedingt an sogenannte strukturelle Probleme, aber systemimmanente Probleme, an die glaube ich ganz fest. Und die besagen einfach, dass Politiker Berater haben. Und die Berater, die ziehen ihren Striemel durch und die denken meistens sehr, ja, wie drücke ich es jetzt, ich brauche es gar nicht rücksichtsvoll auszudrücken.
Nee, muss
Berater, nicht. Also solche Berater haben die Tendenz, sich selber für schlauer zu halten, als die Leute, über die sie beraten.
Sonst wären sie ja nicht eingekauft.
Der Berater selbst durchschaut. Genau, der Berater selbst durchschaut, was Sache ist. Aber das Volk ist ja doof. Ist ja nicht so schlau wie der Berater. Also der wüsste es. Ne? Dem könnte man auch mit Argumenten kommen. Aber das Volk braucht ein Narrativ. So. Und deshalb erwähnen sie in ihrer Rede 5-6 Mal sozialverträglich. So, dann glauben
oder dann ihr Gesetz, das schlaue Kinder glücklich macht Gesetz.
Ach Gott, das schlaue Kinder glücklich macht Gesetz, ja. Also was dieser
aber ganz
Kram
kurz,
soll.
Na, das ist ja nur eine US-Erfindung, glaube ich, ein bisschen. Aber das funktioniert ja auch. Also das Unterbewusstsein ist ja durchaus zu cashen mit sowas. Aber es ist trotzdem lustig. Ganz kurz, wenn du strukturelle Probleme hörst, dann übersetzt das für dich doch einfach in systemimmanent. Ich glaube, das Gleiche ist größtenteils gemeint. Es ist ein bisschen eine Verschiebung, aber im Großen und Ganzen müsste das sein. Und dann hast du nicht mehr so ein Problem damit.
Mhm. Ja, also ich versuche tatsächlich nicht zu übersetzen, aber zu übertragen. Ne? Vieles ist systemimmanent, was eben nicht strukturell ist. Also strukturelles Problem halte ich für eine Lüge, systemimmanent halte ich für gegeben. Strukturelles Problem ist auch nur von außen zu lösen, weil die Struktur hat ja das Problem. Ne? Und Probleme, die nur von außen zu lösen sind, da braucht man ja wieder Berater. Und Berater gehen ja meistens davon aus, dass sie selber schlauer sind als die Leute, über die sie beraten.
Und dann haben wir ein systemimmanentes Problem.
Richtig, genau, dann haben wir ein systemimmanentes Problem. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.